Ja, dann guten Morgen. Wenn es ein bisschen spät ist schon dafür, ich hoffe, ihr habt euch alle gut eingelebt in euer Zimmer, ein gutes Frühstück und habt euch jetzt schon ein bisschen an die Vorstellung gewöhnt, ja eine Woche lang zu meditieren. Das ist ja schon wieder ein Teil rum von der Woche und ihr werdet staunen, wie schnell dann dieser letzte, ich werde euch dann erinnern, am Schluss beim Abschied. Ja, jetzt denkt euch vielleicht, ja, jetzt redet der schon vom Abschied, das fängt ja gerade erst an. Aber es wird ruckzuck gehen, ne? Und dann mache ich wieder so und dann ist es schon wieder vorbei. Ja, ich freue mich gerade ganz ordentlich, weil das einfach so schön finde, dass wir hier gemeinsam wirklich aktiv etwas machen können, um ein Leben mit zufriedenem, mit friedlichem Geist uns zu ermöglichen. Ja? Also Zufriedenheit ist nicht etwas, was einem irgendwie vom Schicksal geschenkt werden muss. Das ist etwas, was wir uns erarbeiten können, etwas, was wir entdecken können. Und all die verschiedenen Meditationswerkzeuge, die wir hier jetzt zu so einem schönen, zu so einem individuellen, für uns passenden Gebinde zusammenweben, helfen uns dabei, den Weg aus der gewohnheitsbestimmten Unzufriedenheit in eine aktive Zufriedenheit zu finden. Und ich möchte zuerst einfach nochmal praktisch ein paar Sachen sagen zu den Meditationsansätzen, die ich schon vorgestellt habe. Für die Ruhemeditation in Begleitung mit dem Atem haben wir gestern schon besprochen, das ganz, also dieses klassische Einspitzig im physischen Sinn einmal wegzulassen und die Einspitzigkeit des Geistes mehr auf die Sammlung des Geistes auf ein generelles Objekt zu fokussieren, indem wir ganz einfach mit Hilfe des Atems als der in der Sitzmeditation vorrangigen körperlichen Aktivität unserem Geist es ermöglichen, in einem hier und jetzt realen Objekt sich auszuruhen, indem er einfach da verweilen darf. Ja, und da sind wir schon wieder bei der aktiven Zufriedenheit, weil sobald ihr die Übung einmal gemacht habt, werdet ihr bemerkt haben, dass der Geist da nicht unbedingt sofort drauf anspricht, sondern erst einmal vielleicht sich denkt, ja, ich will mich ja gar nicht ausruhen, ich will eigentlich nur zappeln. Ich will da über das nachdenken, über das nachdenken und da ist einfach nur meine ganze Aufmerksamkeit auf das Ein- und Ausatmen zu richten, das ist mir viel zu wenig, viel zu langweilig. Und zum einen ist das natürlich einfach eine Stabilisierungs- und Übungssache und zum anderen, wie gesagt, auch eine Einstellungssache, dass ich mir das immer wieder auch vergegenwärtige, wozu das Ganze gut ist, dass das wirklich auch eine Übung ist, darin aus den gewohnten Denkmustern einmal auszubrechen. Also ich bin ein Befürworter der intelligenten Praxis, wo wir auch ruhig unsere Intelligenz mit einfließen lassen dürfen, die uns sagt, warum wir das machen, was wir da gerade machen in der Meditation. Und ich folge da, ja, ist nicht ganz technisch streng, aber lose der Anweisung des Buddha über die Atembetrachtung. Eben ein wichtiger Schritt ist, den ganzen Körper empfindend ein- und auszuatmen. Diese Methode führt dann eigentlich ganz natürlich weiter, dass wir, sobald wir uns des ganzen Körpers bewusst werden, auch erleben, dass nicht nur der Geist, sondern auch der Körper damit dazugehört zu diesem inneren Quälgeist oder Zappelphilipp, dass wir dann vielleicht einmal ganz besonders darauf achten können, was sich in uns abspielt. Selbst wenn wir hier sitzen mit geschlossenen Augen und eigentlich nur uns beruhigen wollen, kann es sein, dass uns immer wieder Gedanken aufschrecken, wie jetzt nach dieser halbstündigen Meditation gehe ich dann ins Erdgeschoss zum Mittagessen oder ich bin zum Spülen eingeteilt und wo wird dann das Spülmittel stehen oder irgend solche Sachen, die sich alle darauf beziehen, was wir wirklich in dieser physischen Welt mit unserem menschlichen Körper noch alles vorhaben. Also die körperlichen Aktivitäten, die uns eigentlich in einem normalen Leben ja von früh bis spät immer diktieren, was ist der nächste Schritt und was ist der nächste Schritt und was ist der nächste Schritt. Ja? Also auch in einem, sogar in so einem Retreat-Alltag wie hier. Ne? Dann kommt man in sein Zimmer, da heißt, werde ich mir mal die Hände waschen. Und zack, sobald der Befehl raus ist, wie ein gehorsamer Butler rennt man schon hinterher und wäscht sich wirklich die Hände. Und, jetzt sollte ich mir die Zähne putzen. Das ein winziger Gedanke reicht und wir springen sofort an und gehorchen immer. Und das Spannende an der Sitzmeditation ist, dass dann da vielleicht Befehle kommen und wir mal nicht gehorchen. Oder dass, selbst wenn es keine direkten Befehle sind, dass vielleicht so Gedanken, Überlegungen, so feine Fäden sich ziehen in die Welt der körperlichen Aktivitäten. Und das ist ja eigentlich die Welt, mit der wir uns am allermeisten beschäftigen. Gerade wenn man einen Alltag hat, wo man viel kommuniziert, viel in der Außenwelt unterwegs ist, ist das natürlich eine Hauptbeschäftigung, die der Geist gewohnt ist. Man sagt, was ist das? Aha, was mache ich da? Okay, was ist das? Was mache ich? Und das kann ja durchaus auch was Schönes sein, wenn man da ein erfülltes, aktives Leben hat. Und wir können trotzdem in der Sitzmeditation da schon mal erkennen, wie die Unfreiwilligkeit dieses Aktivitätsdranges uns unzufrieden machen kann. Wenn wir auf der einen Seite geduldig dranbleiben und den Geist einfach immer weiter beruhigen und auf der anderen Seite auch schon diese Einsicht in unsere Meditation einfließen lassen, können wir uns langsam Schritt für Schritt von diesen gewohnheitsgetriebenen Aktivitätsmustern verabschieden. Vielleicht mal wirklich eine halbe Stunde da sitzen und jeden Vorschlag, was man jetzt als nächstes machen wird, können erkennen und immer wieder so milde wieder zur Ruhe kommen lassen und dadurch vielleicht eine neue Form von Zufriedenheit entdecken. Ganz einfach, indem wir dem Geist ein körperbasiertes Angebot schaffen, wo er einfach mal sich hinsetzen und ausruhen kann. Das Ganze funktioniert auch gut in der Gehmeditation. Wir haben ja gestern schon kurz erwähnt, wo man jetzt hier vom Ort her überall Gehmeditation machen kann. Wenn ihr in der Gehmeditation den Ruheaspekt der Meditation praktizieren wollt, dann könnt ihr das ganz wunderbar machen. Dann ist es nach meiner Erfahrung sinnvoller, statt dem Atem die körperliche Aktivität zu verwenden, die dann im Vordergrund steht, und das ist beim Gehen selbstverständlich das Gehen. Oder wenn ihr die Treppen runtergeht zum Mittagessen, zum Buffet geht, dann ist das immer die Aktivität, die einfach im Vordergrund steht, die euren Geist wieder in den Körper zurückholen kann. Und es gibt Menschen, denen das dabei hilft, diese Tätigkeit zu benennen. Oder für viele Menschen funktioniert das auch ganz gut, wenn sie vielleicht so ein, in Englisch sagt man Catching Phrase, also so eine Einfangphrase für den Geist. Meine persönliche, die bei mir gut funktioniert, ist zum Beispiel zufrieden mit jetzt. Oder man könnte auch sagen, in Anlehnung an die Anweisung des Buddha in der Atemachtsamkeit, wo es ja heißt, den ganzen Körper empfindend ein- und ausatmen soll man praktizieren, zu sagen, im ganzen Körper, einfach immer wieder im ganzen Körper, im ganzen oder ganz im Körper. So einfach, damit man auch eine Möglichkeit hat, das, was man eigentlich vorhat, ganz kurz und prägnant zu verbalisieren. Ja, weil wir einfach auch so einen Geist haben, der das gewohnt ist, in verbalisierten Begriffen zu arbeiten und zu funktionieren. Und ich soll mal sagen, ein Hauptgegenspieler der ganzen Achtsamkeit ist, keine große Überraschung, ist, dass wir vergessen, achtsam zu sein. Also man kann sich irgendwie sich die tollsten Achtsamkeitspraktiken ausdenken und dann aber großflächig vergessen, sie auch zu machen. Und dann bringen sie relativ wenig. Ja, also darum auch dieses vielleicht so ein bisschen einfache Mittel, aber das macht gar nichts, solange es funktioniert. So als Erinnerungshilfe. Natürlich, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin da jetzt gut drin, dann könnt ihr dieses Gerüst eines Begleitgedankens auch wieder weglassen. Ja? Einen ganz ähnlichen Begleitgedanken könnt ihr auch verwenden, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mehr auf diese Metta-Stimmung achten. Da eine schöne Aufgabe für sich, da einen guten Gedanken, einen Metta-Gedanken zu finden. Die ganze Metta-Praxis funktioniert im Prinzip ja so, dass wir einen Gedanken denken, der diese Freundlichkeit ausdrückt. Weil wir können zwar bewusst beeinflussen, was wir denken, aber wir können nicht bewusst irgendetwas oder nicht absichtlich irgendetwas fühlen. Ne? Ich kann jetzt sagen, bitte ärgert euch mal alle. Also da braucht man schon irgendwie einen Gedanken dazu, wenn man sich jetzt daran erinnert, dass, was weiß ich, was gestern, wie jemand zu mir unfreundlich war, dann kommt das schon. Ja, also die Gedanken provozieren oder reizen die Gefühle. Und in der Metta-Meditation machen wir uns das zu nutzen, indem wir einen Gedanken auswählen, der eben diese Gefühle in uns stimulieren kann. So mein Alltags-Metta-Gedanke ist zum Beispiel, allen Wesen wünsche ich Frieden. Vielleicht habt ihr einen anderen oder ihr könnt den ab und zu ein bisschen modifizieren. Und das haben wir ja gestern schon gesagt. Ich möchte euch einladen, da auch selber eine gewisse Experimentierfreude mitzubringen, beziehungsweise auch nochmal so eine Meta-Achtsamkeit, die immer darauf achtet, an welchem Punkt bin ich jetzt in meiner Praxis, was braucht mein Geist jetzt, wie kann ich meine Praxis jetzt am sinnvollsten weiterführen. Ja, gibt's, also die einfach auch, damit ihr lernt, nicht nur stur irgendeine Methode anzuwenden, so nach dem Schema 1000 Mal so und 500 Mal so und dann wird schon irgendwann die große Erleuchtung kommen. Ja, es gibt solche Methoden, aber die Resultate sind dann eben manchmal auch dementsprechend unpersönlich. Ja? Selbst wenn einem jetzt irgendein Guru bestätigt, dass man Erleuchtungsstufe so und so erreicht hat, wenn man das selber nicht bemerkt hat, bringt einem das recht wenig. Auch wenn man auf dem Papier irgendwelche theoretischen Abläufe erlebt hat. Also viel wichtiger finde ich es, wenn ihr einfach auch diesen Instinkt dafür entwickelt, braucht mein Geist jetzt einfach ein bisschen Beruhigung oder es geht auch nicht nur immer nur ums Brauchen, ist es jetzt kann mein Geist jetzt am ehesten sich sammeln, indem ich ihn einfach beruhige? Ist ihm das jetzt zu viel da über liebende Güte oder über unser anderes Thema mit der Einsicht, über das ich ja heute noch sprechen werde? Ist ihm das zu viel, da jetzt drüber nachzudenken oder da jetzt sich damit zu beschäftigen? Gut, dann machen wir es einfach mal nur schön ruhig im Moment sein. Das darf auch sein. Oder wir merken, nein, der Geist ist richtig interessiert. Der möchte jetzt was machen. Und dann sagen wir, ja, du musst jetzt nur beim Atmen bleiben. Dann ist ihm das vielleicht zu langweilig. Und dann fängt er schon an zu rebellieren oder dann sucht er sich halt selber eine Beschäftigung, wenn ihm nichts Sinnvolles geben. Ja, da ist es dann viel sinnvoller, ihm eben auch eine Möglichkeit zu bieten, wie er sein Interesse positiv einbringen kann. Ja. Und auch gerade in der Ruhemeditation wird sich auch noch über die Tage, werde ich vielleicht immer noch ein bisschen was dazu sagen. Aber im Prinzip ist die Praxis jetzt mal so gesetzt, was die Ruhe im Zusammenhang mit dem Atem und mit den Körperbewegungen in der Gehmeditation und im Alltag betrifft. Und unser großes zweites Meditationsfeld ist ja die Einsichtspraxis. Und da möchte ich diesmal in diesem Kurs mit euch gemeinsam die Bedeutung der, ihr kennt das unter dem Begriff der fünf Daseinsgruppen, erforschen. Also sogenannten Daseinsgruppen, Gruppen, das wäre es noch wörtlicher, es ist jetzt ein recht wenigsagender Ausdruck, finde ich. Und wenn wir uns überlegen, was damit tatsächlich gemeint ist, dann sind das verschiedene Facetten unseres Erlebens. Ja? Also das, was wir die ganze Zeit erleben, von früh bis spät, seit wir hier auf die Welt gekommen sind, bis es irgendwann dann wieder zu Ende geht mit diesem Leben. Das alles fällt hinein in diese fünf Daseinsfacetten. Und der Buddha hat für uns eben hier auf eine sehr schöne und auch komplette Art und Weise das nochmal ein bisschen ja, so offengelegt oder so ein bisschen auseinandersortiert. Eine Methode, wie wir das analysieren können, was wir die ganze Zeit erleben. Und diese fünf Daseinsfacetten werden jetzt auch eben Schritt für Schritt zum Thema unserer Einsichtsmeditation werden. Thematisch schmiegt sich das sehr gut auch an die Ruhemeditation an, die wir machen, wo wir ja jetzt gerade dabei sind, so ein Erlebnis des ganzen Körpers, also wo sich die Aufmerksamkeit des Geistes auf so ein mehr gesamtgefühltes Erleben des Körpers richtet. Und was ganz Ähnliches werden wir auch in der Einsichtsmeditation machen. Die erste dieser fünf Daseinsfacetten ist in Pali, heißt es Rupa, das heißt wörtlich Form. Und die Definition, die der Buddha gibt, der Buddha ist ja auch manchmal köstlich in seinen Definitionen, die Definition für Form ist Form. Was ist Form? Form ist Form. Da würde ich denken, okay, damit kann man jetzt noch nicht viel anfangen, aber er gibt uns zum Glück noch ein bisschen mehr Information. Form und die vier Elemente, die diese Form ausmachen. Und da haben wir schon einen ganz markanten Hinweis, was damit gemeint. Und also ich persönlich habe mich ja jetzt schon seit Jahrzehnten an dieses Modell der vier Elemente gewöhnt, aber mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass das vielleicht für manche noch gar nicht so vertraut oder selbstverständlich ist. Also diese vier Elemente Erde, Wasser, Feuer oder Hitze und Luft oder Wind. Wind ist ja auch nur Luft, die sich bewegt. Diese vier bilden die materielle Grundlage all dessen, was wir erleben. Also unser Körper, der physische Körper, ist aus diesen vier Grundstoffen aufgebaut. Na, wenn ihr heute zum Mittag, weißt du, was es heute zum Mittag geben wird? Auch wenn es, sagen wir mal, Nudeln gibt, dann dadurch, dass wir diese Nudeln essen, nehmen wir jedes Mal in einer gewissen Mischung diese vier Elemente in uns auf. Diese vier Elemente sorgen dann dafür, dass wir hier einen Körper manövrieren, einen Körper besitzen, kann man vielleicht jetzt im buddhistischen Sinne gar nicht mehr richtig sagen, aber mit einem Körper ausgestattet sind, der halt in einer gewissen Form zusammenhält. Und diese körperliche, materielle Form ist etwas, was die ganze Zeit einen ganz signifikanten Beitrag zu unserem Erleben beisteuert. Ja, das ist, denke ich, ganz offensichtlich jetzt, wo ihr hier sitzt, ein sozusagen immer wieder das Rohmaterial für das, was wir erleben, wird von dieser körperlichen Form und den Veränderungen in den vier Elemente Konstellationen in diesem Körper geliefert. Ja, wenn ich jetzt meine Hände so halte, dann stößt da das feste Erdelement auf ein anderes festes Erdelement und das sorgt dafür, dass hier ein Erleben stattfindet. Also dadurch, dass sich hier die vier Elemente irgendwie beeinflussen. Oder wenn die Sonne auf unsere Haut scheint, dann spüren wir das, dass sich das warm anfühlt. Oder wenn der Mund trocken ist, dann spüren wir das, weil da plötzlich zu wenig Wasserelement vorhanden ist. Und wenn man sich mal genau überlegt, auch die Sinneseindrücke, nicht nur des Tastsinnes, sondern auch die anderen Sinneseindrücke, sind im Prinzip immer Veränderungen in der vier Elemente Konstellation unseres Körpers. Ja, zum Beispiel, dass ihr jetzt alle mir zuhören könnt, liegt daran, dass in euren Ohren da drinnen, weiß nicht, ob ihr das, ich habe ja ein bisschen Biologie studiert, vor meiner Mönchslaufbahn. Da hat mir das zum Beispiel mal wirklich auch leider von einer Katze, das war jetzt vielleicht nicht so schön, dass da eine, aber es war schon ein fertiges Präparat, also nicht kein frisches. Aber so einen Gehörgang sich anzuschauen, war eine Aufgabe während dieses Studiums. Da hat man wirklich gesehen, also ich finde das spannend, obwohl das jetzt vielleicht nicht unmittelbar aus einer Lehrrede zitiert ist, aber ich fand das trotzdem spannend, zu sehen, wie physisch das wirklich auch abläuft. Ja, da ist ein Schlauch mit Flüssigkeit und der ist mit Zellen besetzt und jede Zelle hat so ein kleines Wimpernhärchen und die stehen alle in diese Flüssigkeit rein. Wenn so eine Schallwelle kommt, da wird ja an die drei Gehörsknöchelchen, können sich vielleicht noch einige aus dem Schulunterricht erinnern. Ne, das ist so quasi so ein mechanischer Schallverstärker. Wenn das eine Schallwelle tatsächlich aufs Trommelfell kommt, dann machen diese drei Gehörsknöchel ein bisschen so bip, 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 bip. Und das letzte Gehörsknöchelchen, das drückt dann auf diesen flüssigkeitsgefüllten Behälter und löst da wieder eine kleine Bewegung in dieser Flüssigkeit aus, die dann dazu führt, dass diese und jene Härchen angesprochen werden und die dahinter aber nicht mehr. Ja, und unser Gehirn hat dann tatsächlich, oder diese ganzen Nervenbahnen haben dann tatsächlich die Fähigkeit, das aufzunehmen. Ja, und das geht so weit, dass ihr, wenn ihr jetzt mit zu den Augen hier sitzt und mir zuhört, und sagen könnt, das ist die Stimme vom Bhante Passana, die kenne ich jetzt schon. Und wir würden jetzt denken, ja, das ist, weil ich kann so gut hören oder so irgendwas. Aber das Ganze, die ganze Geschichte mit, das ist Bhante Prasanna und der erzählt mir gerade was darüber, wie ich endlich zufrieden werden kann, hat eine ganz physische, ganz körperliche Grundlage. Darum ist es, finde ich, auch eine ganz gute Übersetzung von Rupa, jetzt keine wörtliche, sondern eher eine interpretierende, wie das schon der gute alte Bhante Tiloka übersetzt hat mit Körperlichkeit. Na, wenn man jetzt Körper sagen würde, dann wäre das vielleicht zu physisch, dann würde man sich das so wie etwas außerhalb des direkten Erlebens vorstellen. Aber Körperlichkeit, finde ich, bringt es ganz schön auf den Punkt, weil das eben ein Teil unseres Erlebens ist, der körperliche Teil unseres Erlebens. Kann ganz spannend sein, da mal zu untersuchen, wo ist dieser körperliche Anteil in meinem Erleben? Wo kann ich die Aktivität der vier Elemente in mir ausmachen? Es ist jetzt sozusagen drum, da habe ich es auch Daseinsfacetten genannt, weil wir nehmen jetzt das Ding namens Erleben mal in die Hand unserer Aufmerksamkeit. Also wir lassen uns nicht einfach nur geschehen und laufen die ganze Zeit hinterher. Wir nehmen das jetzt mal in die Hand, im wahrsten Sinne. Und schauen uns jetzt eine Facette dieses Erlebens an. Ja, das heißt, manchmal wird das dann so verstanden wie, man muss die jetzt völlig voneinander trennen und kann man das überhaupt? Und das geht es gar nicht. Ja, es geht nur darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit jetzt mal auf eine bestimmte Facette dieses gesamten Erlebens richten. Und zwar auf die Facette Körperlichkeit. So, und was uns die nächsten Tage begleiten wird, ist eine Lehrrede, in der der Buddha sich da schöne Gleichnisse ausgedacht hat, aus der gruppierten Sammlung, 22. Sammlung, 95. Sutta, die heißt das Schaumgebilde. Das namensgebende Gleichnis ist auch das, was die Körperlichkeit betrifft. Aber ich finde es auch einfach schön, also versuche auch immer möglichst viele Leute anzustiften zum Lehrreden lesen. Ja, zum einen könnt ihr dann einfach euch eure eigene Meinung bilden darüber, was der Buddha gelehrt hat oder was er eventuell nicht gelehrt hat. Und das finde ich immer wichtig. Also sozusagen es ist vielleicht ein bisschen mühsam, sich da einzulesen, weil es ja doch recht viel Lesestoff ist, den man da bekommt, wenn man sich anfängt für die Lehre zu interessieren. Aber es lohnt sich, weil wir wirklich eine unabhängige und eigene Meinung uns über die Gedankenwelt des Buddha da verschaffen können. Und was ich eben sehr schön, noch dazu schön finde, wenn wir diese Lehre lesen, ist, dass wir auch mal dem Buddha begegnen und ihn so ein bisschen besser kennenlernen. Und das finde ich hier auch wieder so ein kleines, schönes menschliches Detail, an das man so vielleicht gar nicht denken würde, wenn man jetzt nur in einer Zusammenfassung, wo vorne und hinten schon weggeschnitten ist, das so liest. Und zwar im Vorspann so einer Lehrrede wird immer erwähnt, wo der Buddha gerade verweilt und dann geht die Belehrung los. Ne? Und das ist in dem Falle, hören wir, dass der Buddha am Ufer des Ganges gerade verweilt hat. Und da kriegen wir gleich ein lebendiges Bild davon, wie der Buddha so seine Zeit verbracht hat. Also zum einen schön, sich vorzustellen wie der Buddha und dann sind noch so ein paar Mönche und die sitzen da am Ganges und morgens in der Früh gehen ein paar auf Almosenrunde, dann kommen sie zurück und dann meditieren sie den ganzen Tag und am Abend kommen sie dann vielleicht zusammen und haben einen inspirierten Gedankenaustausch. Und es scheint wohl einen Tag gegeben zu haben, wo der Buddha dann da auch am Gange sitzt und sich dann vielleicht gedacht hat, ja, vielleicht könnte man ja da mal Gleichnisse sich ausdenken für die fünf Daseinsgruppen, dass die meine Mönchskollegen das mal auch vielleicht noch besser verstehen. Und schaut sich um und ja, was können, was und sieht dann etwas da in dieser Landschaft mit dem Fluss. Und dann scheint sich der Buddha gedacht zu haben, ja, das wäre doch ein super Gleichnis für die Daseinsfacette Körperlichkeit. Und ich lese das jetzt mal vor, so wie ich das übersetzt habe. Angenommen, dieser Fluss Ganges, also vor dem wir jetzt gerade sitzen, würde ein großes Gebilde aus Schaum mit sich tragen. Könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr schon mal gesehen, an einem, oft an Gewässern bildet sich so ein, ich weiß gar nicht, wieso sich das bildet, vielleicht auf die kleinen Bläschen, die an der Wasseroberfläche sich irgendwo zusammenschieben, da entsteht dann so ein Schaumgebilde. Und der Mensch mit gutem Sehvermögen würde dieses Schaumgebilde sehen, darüber reflektieren, es grundlegend untersuchen. Da würde es ihm leer, hohl und substanzlos erscheinen. Welche Substanz könnte ein Schaumgebilde auch haben? So sieht, reflektiert und untersucht ein Mönch grundlegend, was immer es an Körperlichkeit gibt. Vergangen, zukünftig, gegenwärtig, innerlich, äußerlich, grob, fein, banal, erlesen, entfernt, nahe. Das ist eine Definition von was immer es an Körperlichkeit gibt. Und es wird ihm leer, hohl und substanzlos erscheinen. Welche Substanz könnte Körperlichkeit auch haben? Und also das Gleichnis selber finde ich schon mal echt treffend, sehr realitätsnah, weil also gerade wenn wir in der Sitzmeditation sitzen und uns dieser Übung widmen, sich tatsächlich das genauso anfühlt, als ob dieser in unserer normalen Vorstellung so kompakte und so solide Körper eigentlich ein sowas wie ein Schaumgebilde aus lauter kleinen einzelnen Eindrücken ist, von denen man eigentlich keinen einzigen festhalten kann. Interessant ist hier natürlich, dass wir einen Menschen brauchen, der ein gutes Sehvermögen hat. Das würde jetzt dem gleichkommen, dass wir eine gewisse geistige Klarheit mitbringen, um diese Körperlichkeit überhaupt untersuchen zu können. Ja, wenn wir da jetzt ganz verstrickt sind darin, und im Normalfall ist es ja leider so, dass diese fünf Daseinsfacetten sich quasi zu einem scheinbar soliden Konglomerat zusammenschließen und uns dann wie so eine Gerölllawine einfach die ganze Zeit mitreißen in irgendeine dramatische Ich-Geschichte verstricken. Ja? Und wenn so eine Lawine am Rollen ist, dann ist es natürlich schwierig, da ganz gelassen zu untersuchen, wie die vier Elemente sich jetzt verändern. Ja? Also wenn gerade irgendwie innerlicher Schmerz in uns uns überwältigt, dann ist es natürlich schwierig, in dem Moment zu sagen, ah ja, das ist gerade irgendwas mit den vier Elementen, weil es uns persönlich so in eine Erzählung über uns selbst verstrickt. Ja, darum ist die erste Herausforderung in dieser Übung, eine gewisse heilsame Distanz zu finden, die es uns ermöglicht, diesen Anteil unseres Erlebens, Körperlichkeit, einmal als das zu sehen, was es wirklich ist, und zwar einfach Körperlichkeit. Einfach ein Spiel der vier Elemente. Ein Spiel von materiellen Zutaten, die, wenn wir nur genau genug hinschauen, uns das eigentlich, ohne dass uns irgendjemand das erklären muss oder ohne dass wir uns da lang davon überzeugen müssen, es uns eigentlich sofort klar wird, das hat nichts mit einem festen Wesenskern von mir zu tun. Ja? Niemand von uns würde sagen, ich bin diese Nudeln da am Teller. Sobald man sie gegessen hat und die verdaut wurden und dann da anfangen zu Teilen des Körpers zu werden, ja, dann bin das plötzlich ich. Ja, solange bis die Nudeln dann irgendwann dem natürlichen Verlauf folgen und wieder auftauchen, dann ist es wieder nicht ich. Aber die Phase dazwischen, da haben wir oft gar nichts dagegen, das für irgendwie ein Ich zu halten und uns dann daran festzuklammern. Und hier haben wir jetzt eben mal die Möglichkeit, genau hinzuschauen. So wie dieses Schaumgebilde. Wenn das erstmal so vorbeischwimmt, könnte man sich vielleicht denken, ja, was schwimmt denn da? Interessant, was ist denn das für ein Ding, das da vorbeischwimmt? Wenn man dann aber genau hinschaut und darüber reflektiert, sich vielleicht denkt, naja, ein Baumstamm kann das nicht sein, dafür ist es irgendwie zu rund und es untersucht. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass der arme Mann da ins Wasser springen muss und diesen Schaumball irgendwie von allen Seiten anfassen muss. Also es geht um eine geistige Form des Untersuchens. Wir wollen da diese mit Hilfe einem geistigen Interesse uns damit beschäftigen, dem Ding auf den Grund gehen. Also beschäftigen tun wir uns die ganze Zeit mit diesen vier Elemente-Zuständen. Nur ist diese Beschäftigung oft nicht, zielt die nicht darauf hin, dass wir das verstehen wollen, sondern dass wir irgendwie uns damit arrangieren wollen. Das werden wir auch die folgenden Tage noch lernen, wie das stattfindet. Und was unser Geist normalerweise macht, ist, dass er schaut, ist das jetzt ein Vier-Elemente-Zustand, den ich angenehm finde, oder ist das einer, den ich unangenehm finde? Und dann geht die ganze geistige Maschinerie los, die versucht, sich eben möglichst viel Zufriedenheit zu erlangen. Und hier haben wir plötzlich einen radikal anders aufgebauten Ansatz zur Zufriedenheit. Und zwar ganz einfach dadurch, dass wir erkennen, was diese Körperlichkeit eigentlich, wie sich die verhält, was die tatsächlich ist. Das bezieht sich primär einmal auf die Körperlichkeit, die wir tatsächlich im Moment immer wieder erleben, aber nicht ausschließlich. Ich habe ja auch hier gerade vorgelesen, dass man, obwohl im Text ein Mönch steht, seid ihr natürlich da auch alle eingeladen, euch angesprochen zu fühlen. Die meisten Belehrungen hat der Buddha einfach an Mönche gerichtet und darum ist der Protagonist in der Belehrung dann eben meistens auch ein Mönch. Und hier wird eben, wer immer das praktiziert, auch angehalten, diese Einsicht über Körperlichkeit noch weiter zu verwerten. Also wenn er da ein Gefühl dafür bekommt, dass mal eine Phase in eurer Meditation habt, wo ihr das gut beobachten könnt, wie eigentlich alles in eurem körperlichen Erleben, so ein Schaumball am Ganges entlang gleitet, an euch vorbeizieht, dann können wir diese Einsicht über die Körperlichkeit im gegenwärtigen Moment auch investieren oder weiterspinnen und uns bewusst machen, das ist nicht nur jetzt gerade so, weil ich zufällig hinschaue und weil es jetzt gerade zufällig so ist, es war schon immer so. Ich habe es zwar vielleicht nicht gesehen oder nicht beachtet, aber es war schon immer so. Die tollsten Momente, die schlimmsten Momente, es war immer so, dass diese Erlebnisfacette Körperlichkeit dieses Schaumgebilde war, das an mir vorbeizieht. Und es wird auch, egal was noch kommt, in diesem Dasein oder in irgendeinem zukünftigen, wenn das denn sein muss, was ja nicht sein muss, aber liegt an euch, dann, also jedes Erleben, das ihr euch erwarten könnt, außer es ist irgendeine besondere Existenzform, wo keine körperliche Erlebenskomponente mehr dabei ist. Aber gehen wir mal davon aus, alles, was ihr in diesem Leben als Mensch noch erleben werdet, ja, könnt ihr euch vorstellen, was ihr wollt. Was weiß ich, ins neue Haus einziehen oder irgendwas ganz Trauriges, irgendwas ganz Lustiges oder irgendwas ganz Schönes, was ganz Furchtbares. Es wird immer begleitet sein von der Daseinsfacette Körperlichkeit. Das ist garantiert. Und da merkt man dann schon, wie wichtig und wie wertvoll diese eigentlich ja ganz einfache Übung ist, verstehen zu lernen, was das gegenwärtige Erleben ausmacht. Wenn ich darüber ein grundsätzliches Verständnis mehr arbeiten kann, da bin ich im Prinzip gerüstet für alles, was das Leben noch bringen kann. Vielleicht breche ich mir irgendwann das Bein und sage, okay, vier Elemente haben sich verändert, wir eigentlich davon ausgehen müssen. Oder ich habe irgendwelche wunderbaren Gefühle. Aha, ja, so ist das. Das manchmal löst diese Körperlichkeitsfacette vier Elemente Zustände aus, die man angenehm finden kann. Ja, okay, das lasse ich alles als Schaumgebilde quasi so an mir vorbeiziehen. Ich muss es nicht persönlich nehmen. Ja. Was nicht heißt, dass man es nicht persönlich nehmen darf. Das ist dann manchmal kommt das so. Ja, auch ganz verständlicherweise, muss man ehrlich sagen. Also, dass wir gehen ja alle in gewissem Maße von einem Ich aus, auch wenn wir das vielleicht als brave Buddhisten schon geübt haben, das anders auszusprechen. Im Prinzip geht man von dieser Ansicht aus. Ja. Insofern ist das überhaupt keine Schande oder kein Fehler, wenn man jetzt auch nur bei den Worten des Buddha hier, wenn der Buddha uns darauf hinweist, dass diese Körperlichkeit leer und hohl und substanzlos ist, dass vielleicht ein gewisser Teil in uns schon sagt, hoppla, so gern höre ich das jetzt gar nicht, weil was will mir der Buddha damit jetzt irgendwie ausreden oder wegnehmen oder sowas. Dazu, lieber nochmal angefangen. Schauen wir gerade, wie lange ich schon rede. Wie viel heute noch drankommt. Na, ich lese das vielleicht mal vor, weil ich finde das auch sehr schön, wie der Buddha mit sowas auch umgeht, dass wir. Wenn der Buddha davon spricht, dass das Verlangen oder Gier zu Unzufriedenheit führt, ja, dann das kann manchmal so dramatisch klingen. Oder vielleicht denkt ihr euch dann, ja, dann so viel Verlangen oder so viel Gier habe ich doch gar nicht. Aber wenn wir auch nur eine schleichende Form von Unzufriedenheit immer wieder in unserem Leben erleben müssen, dann ist der Grund dafür im Hintergrund immer irgendeine Form von, ich möchte es anders haben, ich möchte das und das haben, ich möchte das und das besitzen. Also irgendeine Form von Verlangen und Gier ist immer ein Auslöser dafür, wenn wir uns nicht zufrieden fühlen. Ja? Da gibt es auch in der gruppierten Sammlung, im selben Kapitel, die zweite Lehrrede, eine sehr schöne Erklärung. Also ich finde, dass das hier sehr gut passt, vielleicht auch nochmal so als persönlichen Einstieg in unsere Einsichtspraxis, als nochmal so als Rückversicherung. Der Buddha meint eigentlich ja wirklich gut mit uns. Er will uns nicht irgendwas wegnehmen, was wir eigentlich gar nicht hergeben wollen. Er will im Prinzip nur, dass wir zufrieden sind. Und das ist eine schöne Lehrrede, wo ein paar Mönche zum Buddha gehen. Passt vielleicht auch ganz gut hier in den Kontext, dass wir jetzt hier in Europa sitzen und über diese Lehre aus Indien sprechen, weil die Mönche gehen zu Buddha und sagen, sie wollen in westliche Länder aufbrechen. Und der Buddha sagt dann, ja, wartet da schon beim Sariputta, um euch zu verabschieden? Sagt nein, ja, da solltet ihr von ihm auch noch verabschieden. Also Also nicht nur zum Verabschieden, sondern auch, weil der ihnen dann wahrscheinlich noch was Wichtiges mitgeben wird. Sie gehen zum Sariputta, der ein ganz besonderer und wichtiger Schüler des Buddha war, und erzählen ihm das dann auch. Und der ehrwürdige Sariputta gibt ihnen dann so ein bisschen eine Gebrauchsanweisung mit. Und zwar erzählt ihnen, also dort in diesen westlichen Ländern, ich fasse es jetzt ein bisschen zusammen, da gibt es Weise, Krieger, Brahmanen, Haushälter und Asketen. Ich weiß nicht, zu wem ihr euch da jetzt zählen würdet, vielleicht zu den Haushältern am ehesten. Die einen von fern gekommenen Mönch fragen. In Klammer, denn weise Menschen sind wissbegierig. Und die fragen dann, was sagt und lehrt der Meister? Und die Antwort der Mönche sollte dann sein, unser Meister lehrt die Beseitigung von Verlangen und Gier. Und die sind ja wissbegierig, die fragen weiter. Die Beseitigung von Verlangen und Gier nach was lehrt dein Meister? Und darauf wäre zu antworten, die Beseitigung von Verlangen und Gier nach diesen fünf Daseinsfacetten, von denen wir uns heute schon mit der ersten beschäftigt haben. Und die fragen weiter, ja, welche Gefahr oder welchen Nachteil sehend lehrt dein Meister die Beseitigung von Verlangen und Gier nach den fünf Daseinsfacetten? Das muss ja irgendeinen Grund haben, dass er das so lehrt. Und die geschickteste Antwort wäre, wenn bei diesen fünf Daseinsfacetten Gier, Verlangen, Anhänglichkeit, Durst, Fieber und Begehren nicht geschwunden sind, entsteht durch den Wandel und das Aufhören dieser Daseinskomponenten Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Diese Gefahr sehend lehrt der Meister die Beseitigung von Verlangen und Gier nach den fünf Daseinsfacetten. Also solange man da sein Verlangen investiert, seine Sehnsucht investiert, ist man dann natürlich, ist es eine Katastrophe, wenn sich da was verändert oder wenn da was aufhört, von dem man gehofft hat, dass es beständig ist. Und es geht weiter. Welchen Gewinn sehend lehrt dein Meister die Beseitigung von Verlangen und Gier nach den fünf Daseinsfacetten? Wenn Gier, Verlangen, Anhänglichkeit, Durst, Fieber und Begehren geschwunden sind, dann entstehen durch den Wandel und das Aufhören der fünf Daseinsfacetten Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung nicht. Also diese Übung ermöglicht es uns nicht, irgendeine Superkraft zu entwickeln, mit deren Hilfe sich diese Daseinsfacetten nicht mehr ändern. Ja, aber eine viel wichtigere Fähigkeit gewinnen wir, und zwar, dass wir sehen, wie diese Daseinsfacetten tatsächlich sind, dass sie substanzlos und ständig im Wandel sind. Und dann können wir eben dieser Wirklichkeit gemäß unser Leben führen. Und dann kommt noch ein Zusatz, den ich auch sehr diplomatisch und versöhnlich vom Buddha finde, beziehungsweise vom ehrwürdigen Sariputta, der hier der Redner ist. Wenn jemand, der unheilsame Zustände, wie zum Beispiel dieses Verlangen, aber wie die meisten von euch wissen, zu den unheilsamen Zuständen gehören natürlich auch alle, die mit Ablehnung zu tun haben. Es ist ja nur eine andere Form der desinformierten Reaktion auf etwas Unbeständiges, dass wir versuchen, es irgendwie loszuwerden, obwohl das ja gar nicht notwendig ist, weil es sich von selbst verändert. Wenn jemand, der unheilsame Zustände betritt und darin verweilt, glücklich leben könnte, ohne Plage, Verzweiflung und Schmerz, und auch nach dem Tod eine gute Bestimmung erführe, würde der Erhabene nicht das Aufgeben unheilsamer Zustände loben. Ja, warum soll das auch loben? Es ist ja nur wichtig, dass es uns gut geht. Weil aber jemand, der unheilsame Zustände betritt und darin verweilt, unglücklich lebt, mit Plage, Verzweiflung und Schmerz und auch nach dem Tod eine ungute Bestimmung erfahren kann, darum lobt der Erhabene das Aufgeben unheilsamer Zustände. Und das Ganze kann man auch noch umdrehen. Wenn jemand, der heilsame Zustände betritt und darin verweilt, unglücklich leben würde, mit Plage, Verzweiflung und Schmerz, dann würde der Erhabene nicht das Kultivieren heilsamer Zustände loben. Ja? Und eins gibt es noch dazu. Weil aber jemand, der heilsame Zustände betritt und darin verweilt, glücklich lebt, ohne Plage, Verzweiflung und Schmerz, darum lobt der Erhabene die Entwicklung heilsamer Zustände. Also nochmal, finde ich ganz wichtig, nicht weil aus Prinzip die heilsamen Zustände gut und die anderen böse sind, sondern weil das Ganze ist jetzt nur eine Wissenschaft, wie wir ohne Plage und Kummer und Verzweiflung zufrieden leben können. Wir werden dann nach der Pause, die wir jetzt gleich machen, gleich eine geführte Meditation noch machen, wo das hoffentlich noch mal praktisch greifbar wird, wie diese Übung dann die Übung im Zusammenhang mit der Daseinsfacette Körperlichkeit aussehen kann. Wir haben im Prinzip da na, vielleicht zwei Übungsmöglichkeiten. Das eine ist einfach, Körperlichkeit als Körperlichkeit zu sehen. Also diese Daseinsfacette aus dem Gesamtkontext mal ein bisschen rauszuholen und sich ganz unvoreingenommen anzuschauen. Und möglichst dabei zu bleiben, immer wieder das, was ich erlebe, als Körperlichkeit wahrzunehmen. Ja, nicht zu sagen, oh, ist das heute ein schöner sonniger Tag, sondern aha, weil ich bleib dabei, wie sich's wirklich gerade, wie sich das Erleben gerade zeigt. Aha, da ist ein. Also, wenn euch das am Anfang hilft, könnt ihr das nach den vier Elementen so verfolgen. Ihr sagt, aha, das ist vielleicht jetzt Wärmeenergie, Hitzeenergie, aber es muss gar nicht sein. Es geht nur darum, auf dieser Erlebensebene mal zu bleiben und euch das anzuschauen, was die ganze Zeit in unserem Erleben einfach körperlich, physisch passiert. Und das an und für sich wäre schon eine lohnende Übung, die euch sicher dann vielleicht, also sicher vielleicht, das tut ihr euch. Hoffentlich, möglicherweise. Ja, warum ich jetzt so rumhasple ist, weil was ich sagen wollte, ist, es geht nicht darum, dass ihr jetzt wie irgendein Meditationsperfektionist für den Rest des Tages die ganze Zeit in dieser Einsicht verweilt. Das wird gar nicht möglich sein. Ja? Es ist etwas, was man sich erarbeitet. Also vielleicht wird sich das am Anfang auch komisch anfühlen. Ja, was meint der da eigentlich genau? Und was verstehe das gar nicht so richtig. Aber da muss man sich halt auch so reintasten. Ja? Und dann wird es aber hoffentlich Momente geben, die sich dann auch mehr und mehr sammeln, wo man einfach da dabei bleiben kann und den körperlichen Anteil des Erlebens einfach als körperlichen Anteil sehen kann. Und das allein bringt schon einen großen Erkenntnisgewinn, weil wir in dem Moment das, wo wir normalerweise eine Substanz hineininterpretieren, indem wir sagen, ja, das bin ich und das gehört irgendwie zu mir dazu, mal unvoreingenommen sehen, wie es wirklich ist und sehen, das ist eigentlich nur sowas wie dieses Schaumgebilde aus dem Gleichnis von Buddha. Und für die von euch, die da einen schnelleren Zugang finden oder da recht bald das Gefühl haben, sie verstehen, was damit gemeint ist, die können auch noch zusätzlich dann mal darauf achten, wie dieses körperliche Erleben zum einen ständig neu entsteht und zum anderen sich ständig auflöst. Also die Betrachtung der Unbeständigkeit dieses körperlichen Erlebens auch noch mit einfließen zu lassen. Gut. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch ja gerne, das wollte ich sowieso noch erwähnen, es gibt da draußen das Körbchen, wo ihr eure Fragen aufschreiben und reintun könnt. Und die werden dann am Abend immer durchgenommen. Und am allermeisten freue ich mich über Fragen, die wirklich auch mit dem Meditationsthema, was ihr in der Meditation erlebt habt, was ihr dann nicht verstanden habt, was gut funktioniert habt. Einfach, also auch, dass die anderen das hören, vielleicht haben fünf die gleiche Frage und einer schreibt sie dann tatsächlich auf, das ist oft sehr hilfreich. Also bitte nicht irgendwelche ganz theoretischen Fragen über was ganz anderes im Buddhismus reinschreiben, sondern wirklich themenbezogen. Gut, dann haben wir jetzt eine Pause verdient und danach meditieren wir nochmal zusammen. Danke für die Aufmerksamkeit.